Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Eine Welt ohne Atomwaffen. Die ist heute in noch weitere Ferne gerückt. Nach mehr als 3 Jahrzehnten endet einer der wichtigsten Abrüstungsverträge zwischen den Atommächten USA und Russland. Der Bundesaußenminister lässt keinen Zweifel daran, wen er dafür verantwortlich macht.
Die deutsche Bundesregierung hat alles daran gesetzt, in Gesprächen mit Russland darauf hinzuwirken, dass die Vertragstreue wiederhergestellt wird, weil dieser Vertrag wichtig ist für die Sicherheit in Europa. Das ist leider nicht gelungen und deshalb läuft dieser Vertrag aus und das ist kein guter Tag für die Sicherheit in Europa.
Heiko Maas heute Morgen im Deutschlandfunk. Am Tag, an dem der INF-Vertrag nun also auch offiziell endet. Eine zentrale Säule auch der europäischen Sicherheitsarchitektur, die jetzt wegbricht. Für die innere Sicherheit ist der Bundesinnenminister zuständig. Horst Seehofer hat nun angekündigt, dass er Kontrollen an der Schweizer Grenze einführen will und begründet es auch mit der Gleisattacke in Frankfurt. Auch gleich dazu mehr. Ebenso zum Handelskrieg zwischen den USA und China, der sich in den vergangenen Stunden noch einmal deutlich verschärft hat. Und im Anschluss geht es in unserer Sendung Hintergrund um die anstehenden Wahlen zum Moskauer Stadtparlament, die weiterhin Tausende auf die Straße treiben. Zu den Informationen am Abend begrüßt Sie Sarah Zerbak. Schönen guten Abend. Ein Junge wird vor einen fahrenden Schnellzug gestoßen und stirbt. Die Gewalttat am Frankfurter Hauptbahnhof am Montag hat viele erschüttert. Die politischen Reaktionen zeigen aber auch beispielhaft, wie Straftaten, die mutmaßlich von Ausländern begangen werden, für die eigene Agenda gedeutet werden. Tatverdächtig ist ein in der Schweiz lebender Eritreer. Anlass für die AfD-Fraktionschefin, ein Ende einer vermeintlichen Willkommenskultur zu fordern. Sowie Kontrollen an der Schweizer Grenze. Die will nun auch der zuständige Bundesinnenminister. Das hat Horst Seehofer dem Spiegel gesagt. Nach scharfer Kritik aus der Opposition hat das Innenministerium jetzt klargestellt, einen unmittelbaren Zusammenhang gäbe es nicht. Einzelheiten und Reaktionen aus Berlin von Gudula Geuter.
Schon seit einiger Zeit trägt sich Bundesinnenminister Horst Seehofer mit dem Gedanken, Grenzkontrollen auszuweiten, in unterschiedlicher Weise. Jetzt legt er nach. Bereits vor 2 Wochen hatte der CSU-Politiker auf einer Pressekonferenz angekündigt:
Mein Ziel ist, dass wir auf 2 Pfeilern das Ganze aufbauen. Erstens die Schleierfahndung, die wir intensivieren müssen, und zwar überall in Deutschland. Und in dem Zusammenhang muss man dann diskutieren, ist die alte Grenze von 30 Kilometer für Schleierfahndungsbefugnis noch richtig? Und daneben muss die Bundespolizei in der Lage sein, temporär, anlassbezogen, auch direkt an der Grenze zu kontrollieren. Nicht eine Schlagbaumkontrolle, sondern temporär und anlassbezogen.
Bis zum Herbst wolle er darüber Einvernehmen mit den Bundesländern erreichen. Heute kündigte er im Interview mit dem Spiegel ein Konzept für den September an. Schon in der früheren Äußerung betonte Seehofer, es gehe nicht nur um die Grenze zu Österreich, der einzigen, wo stationäre Grenzkontrollen stattfinden, sondern auch um die Grenze und Grenzbereiche zu anderen Ländern. Im Interview mit dem Spiegel stellte er die Maßnahmen nun in den Kontext des Tötungsdelikts am Frankfurter Hauptbahnhof. Dort hatte mutmaßlich ein 40-Jähriger, der zuletzt in der Schweiz gelebt hatte, mehrere Menschen vor einen Zug gestoßen oder stoßen wollen. Ein 8-jähriger Junge starb. Seehofer nannte nun in dem Interview laut Vorabbericht ausdrücklich die Grenze zur Schweiz. Nichts weiter als dumpfer Populismus sei es, den tragischen Anschlag zu instrumentalisieren, warf ihm daraufhin die innenpolitische Sprecherin der Linkspartei Ulla Jelpke vor. Und auch Benjamin Strasser von der FDP wies darauf hin, dass der mutmaßliche Täter zwar wegen des Vorwurfs einer Gewalttat in der Schweiz gesucht worden sei, aber
auch der mutmaßliche Frankfurter Täter hätte man mit einer solchen Kontrolle nicht gestoppt, denn die Schweiz hat ja gar keine europaweite Ausschreibung zur Fahndung veranlasst.
In eben dieser Zusammenarbeit der Polizeien fordert deshalb der Bund deutscher Kriminalbeamter heute Verbesserungen. Und Strassers FDP-Parteifreund Stefan Thome will eine Rückkehr zur früher regelhaften europaweiten Ausschreibung als Alternative für Seehofers Grenzpläne. Per Pressemitteilung stellte das Bundesinnenministerium inzwischen klar, die Pläne stünden nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu der Tat. Auch im Interview nannte er auch eine andere Motivation für stärkere Kontrollen. Im vergangenen Jahr seien 43.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland registriert worden. Die Europäische Kommission sieht Kontrollen aus diesem Grund allerdings ab einem gewissen Ausmaß ebenfalls kritisch. Der freie Waren- und Personenverkehr im Schengen-Raum darf etwa durch die Schleierfahndung nicht, ähnlich wie durch feste Kontrollen, behindert werden. Seehofer ging in der früheren Pressekonferenz darüber eher lakonisch hinweg.
Diese Argumentation wäre umso schlüssiger der Kommission, je stärker sie dafür sorgen würde, dass der Schengen-Raum und die Außengrenzen Europas geschützt werden.
Der AfD gehen die Ankündigungen nicht weit genug. Wer illegal nach Deutschland einzureisen versuche, müsse vor dem Übertritt kontrolliert werden, befand die Fraktions-Co-Chefin Alice Weidel. Sie hatte schon die Frankfurter Tat sehr kurz nach Bekanntwerden in den Kontext der Flüchtlingspolitik gestellt. Der mutmaßliche Täter stammt aus Eritrea. Er hatte aber seit über 13 Jahren in der Schweiz gelebt. Der FDP-Mann Benjamin Strasser sieht Seehofers Pläne allerdings in ganz anderem Kontext.
Ich frage mich wirklich, ob Horst Seehofer als der Innenminister in den Ruhestand gehen will, der die historische Errungenschaft der Reisefreiheit im Schengen-Raum politisch beerdigt hat.
Der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz wirft Seehofer vor, mit seiner, wie er sagt, populistischen Ankündigungspolitik die Sicherheit um keinen Deut zu erhöhen.
Gudula Geuter berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Während auf dem Mittelmeer die Blockadehaltung Italiens fortgesetzt wird, gleich mehrere Schiffen mit Migranten an Bord darauf warten, in einen sicheren Hafen fahren zu dürfen, war die frisch gekürte EU-Kommissionschefin zum Antrittsbesuch in Rom. Dort hat Ursula von der Leyen bei einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten dafür geworben, den Umgang mit Flüchtlingen, deren Verteilung auf die EU-Länder, zu verbessern. Informationen von Lisa Weiß.
Einen neuen, frischen Start beim Thema Migration, das verspricht die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Treffen mit Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Sie wolle einen neuen Migrationspakt erreichen, sagt von der Leyen. Die Lasten müssten neu verteilt werden. Es brauche effektive und menschliche Verfahren, Zusammenarbeit und Solidarität. Wie das alles genau funktionieren soll, sagt sie nicht. Auch der italienische Ministerpräsident sieht neben Wirtschaftswachstum und Klimawandel die Migration als ein großes Thema der nächsten Jahre und fordert eine gerechtere Verteilung der Migranten in Europa. Das Problem solle nicht nur auf den Schultern der Länder liegen, in denen sie ankommen, so Conte. Italiens harter Kurs bei der Seenotrettung von Migranten auf dem Mittelmeer beschäftigt die EU-Länder seit langem. Innenminister Matteo Salvini weigert sich immer wieder, Schiffe mit geretteten Migranten in Italien anlegen zu lassen. Auch momentan sind wieder zwei solcher Schiffe auf dem Meer blockiert. Eines davon, die Open Arms, hat nach eigenen Angaben eine Schwangere in den Wehen an Bord.
Aus Rom berichtete Lisa Weiß. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk um jetzt 18:17 Uhr. Von nun an können Russland und die USA also wieder nukleare Mittelstreckenwaffen bauen, ohne Beschränkung. Alle diplomatischen Versuche aus Europa konnten nicht verhindern, dass der INF-Vertrag heute auch formal endet. Schon im Februar hatten die USA das Abkommen gekündigt, weil Russland es kontinuierlich verletze. Dafür gab es jetzt Rückendeckung von den NATO-Partnern. Die stehen geschlossen hinter Washington, wie Bettina Klein berichtet.
Die NATO hatte seit Monaten Zeit, sich auf diesen Tag vorzubereiten, was tatsächlich auch geschah. Entsprechend verliefen die heutigen Reaktionen entlang der bekannten Argumente und Formulierungen. Russland trägt die alleinige Verantwortung für das Ende des INF-Vertrages, da es bis zuletzt nicht bereit war, wieder vertragstreu zu werden. Sein neues Raketensystem ist atomwaffenfähig, mobil und schwer zu entdecken. Es kann in Minuten europäische Städte erreichen und senkt die Schwelle für bewaffnete Konflikte. Die Entscheidung der USA, den Vertrag aufzukündigen, wird von allen NATO-Staaten unterstützt. Denn, so Generalsekretär Stoltenberg auch heute, keine internationale Vereinbarung ist wirksam, wenn sie nur von einer Seite eingehalten wird.
This decision is supported by all NATO allies, because no international agreement is effective if it's only respected by one side.
Nach Geheimdienstinformationen mehrerer NATO-Staaten hat das neue russische Raketensystem eine Reichweite von rund 2500 Kilometern. Russland bestreitet dies bis heute und behauptet eine Reichweite von 480 Kilometern, was vom INF-Vertrag noch gedeckt wäre. Belege hat Russland dafür nicht präsentiert. In einer gemeinsamen Erklärung des Nordatlantikrates, also aller 29 Mitgliedstaaten, heißt es, die NATO wird in maßvoller und verantwortlicher Weise auf die erheblichen Risiken reagieren, die durch das russische Raketensystem 9M729 für die Sicherheit der Verbündeten bestehen. Ein Paket von Maßnahmen wurde bereits Ende Juni beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister beschlossen für den heute eingetretenen Fall, dass der INF-Vertrag ausläuft. Als Maßnahmen, die man sich nun anschauen wolle, nannte Jens Stoltenberg auch heute noch einmal Übungen, Geheimdienstaufklärung und Überwachung, Luft- und Raketenabwehr sowie konventionelle Fähigkeiten.
We have decided to work on issues such as exercises, intelligence, surveillance and reconnaissance, air and missile defenses, unconventional capabilities.
Die nukleare Abschreckung müsse sichergestellt bleiben. Man wolle aber nicht spiegelbildlich zu Russland reagieren. Man wolle kein neues Wettrüsten und plane auch keine neuen landgestützten Atomwaffen in Europa.
We will not mirror what Russia does. We don't want a new arms race. And we have no intention to deploy new land-based nuclear missiles in Europe.
Jens Stoltenberg legte großen Wert darauf, dass das Bündnis keine Eile hat und alle Schritte sorgfältig und gemeinsam prüfen wird. Die Verletzung des INF-Vertrages sei Teil eines russischen Verhaltensmusters gewesen, auf das die NATO in verschiedener Hinsicht schon reagiert habe. Ein Wettrüsten könne verhindert werden, wenn Russland sein Verhalten ändere, schränkte der NATO-Generalsekretär später auf Nachfrage ein. In der gemeinsamen Erklärung heißt es auch, die NATO strebt weiterhin ein konstruktives Verhältnis zu Russland an, wenn das russische Handeln dies erlaubt. Das Angebot eines Moratoriums, wie der stellvertretende russische Außenminister es vorgeschlagen hat, lehnte Stoltenberg ab. Es habe, so wörtlich, null Glaubwürdigkeit.
Bettina Klein über die Sorge der Europäer, die sich bedroht sehen von Atomraketen auf russischem Boden. Dort will man die Schuld für das Ende des Abrüstungsvertrags allerdings nach wie vor nicht bei sich sehen. Die Raketen würden nicht weiterfliegen, als laut Vertrag erlaubt, und den Amerikanern sei es sowieso nie darum gegangen, den zu retten. Auf das formale Ende des Abkommens hat der Kreml heute mit Bedauern reagiert und mit Trotz, wie Stefan Lag berichtet.
Dass mit dem heutigen Tag der INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen endet, haben aus russischer Sicht allein die USA zu verantworten. Der Streit dreht sich vor allem um ein russisches Waffensystem mit der Bezeichnung SSC-8, das in der Lage sein soll, Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 2000 Kilometern abzufeuern, was nach Ansicht Washingtons gegen das INF-Abkommen verstößt. Dies wird allerdings von Moskau dementiert. Die Flugkörper blieben unter einer Reichweite von 500 Kilometern und seien damit erlaubt. Vor allem ärgert man sich im Kreml darüber, dass alle Angebote, die Waffensysteme vor Ort unter die Lupe zu nehmen, von den USA abgelehnt worden seien. Gleichzeitig wirft Russland den USA und auch der NATO vor, mit dem Raketenabwehrsystem in Rumänien selbst den INF-Vertrag gebrochen zu haben. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa sprach von einem historischen Tag, allerdings mit negativer Bedeutung.
Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie komplexe Probleme in der heutigen Welt nicht angegangen werden sollten. Anstatt ein Instrument aufrecht zu erhalten, erleben wir dessen Zerstörung. Anstatt eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, die darauf abzielt, der Welt mehr Stabilität und Sicherheit zu geben, sehen wir Schritte in genau die entgegengesetzte Richtung.
Doch es gibt nicht nur Bedauern auf russischer Seite, die Verärgerung sitzt tief. Vor allem wird offensichtlich, dass das Vertrauen zwischen Russland auf der einen und den USA und der NATO auf der anderen Seite nachhaltig gestört ist. Russlands stellvertretender Außenminister Rjabkov warf NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor, im Zusammenhang mit dem INF-Vertrag amerikanischer Desinformation aufzusitzen. Stoltenberg hatte beteuert, man wolle keinen Rüstungswettlauf, Russland müsse sein Verhalten ändern. Rjabkov kommentierte dies mit den Worten, solchen Beteuerungen könne man keinen Glauben schenken, die NATO sei ein unzuverlässiger Partner. Der russische Militärexperte Ivan Konowalow glaubt, dass vor allem die Europäer die Konsequenzen der Beendigung des INF-Vertrages zu tragen haben.
Warum wurde der Vertrag 1987 unterschrieben? Aus einem einfachen Grund. Damit in Europa das Gefühl des Kalten Krieges beendet wird. Also damit die Amerikaner dort nicht ihre Raketen stationieren, die unter diesen Vertrag fallen. Und damit auch wir auf unserem Territorium und in den Ländern des Sowjetblocks keine derartigen Raketen stationieren.
Doch Russland scheint auch entschlossen zu sein, notfalls den USA atomare Mittelstreckenraketen vor die Haustür zu setzen. Sollten nukleare Mittelstreckenwaffen in Europa stationiert werden, würde man entsprechend reagieren und solche Waffen in der Nähe der Vereinigten Staaten stationieren. Nach Einschätzung von Experten kommen aus russischer Sicht hierfür Venezuela oder Kuba in Betracht.
Aus Moskau waren das Informationen von Stefan Lag. Egal, was China in die USA importieren will, ab jetzt ist nichts davon mehr zollfrei. Im Handelsstreit der beiden Weltmächte hat Donald Trump neue Zölle auf Waren angekündigt, im Umfang von 300 Milliarden US-Dollar. Der chinesischen Währung hat das den bislang tiefsten Stand in diesem Jahr beschert. Klar, dass die Reaktionen in Peking dementsprechend entrüstet ausfallen. Nachdem Gespräche in dieser Woche den Konflikt nicht entschärfen konnten, droht die chinesische Staats- und Parteiführung Washington jetzt mit Gegenmaßnahmen. Einzelheiten von Benjamin Eisel.
Die Reaktion der chinesischen Regierung kam nicht überraschend. Sollten die USA ihre Drohung wahrmachen, werde China mit den notwendigen Maßnahmen gegensteuern, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Hua Chunying in Peking. China wolle keinen Handelskrieg, denn in einem solchen gebe es keine Gewinner. Komme es aber zu einem Handelskrieg, werde man ihn ausfechten, so die Sprecherin. China akzeptiert weder Druck noch Einschüchterung oder Erpressung. Wenn es um unsere Prinzipien geht, werden wir nicht nachgeben. Wir hoffen, dass die USA diese Illusion aufgeben und ihre Fehler korrigieren. Die Vereinigten Staaten sollten versuchen, die Streitfragen durch Verhandlungen und gegenseitigen Respekt auf Augenhöhe zu lösen. Zuvor hatte sich bereits Außenminister Wang Yi beim ASEAN-Gipfel in Bangkok kurz und knapp geäußert. Die Zölle seien nicht konstruktiv und nicht der richtige Weg, den Handelsstreit zu lösen, sagte der chinesische Außenminister im Vorbeigehen zu Reportern. Dienstag und Mittwoch gab es Gespräche der beiden Seiten in Shanghai, allerdings ohne nennenswerte Ergebnisse. Daraufhin hat US-Präsident Trump gestern neue Einfuhrzölle von 10% auf chinesische Waren im Wert von weiteren 300 Milliarden US-Dollar angekündigt. Trump sagte, die neu verhängten Zölle könnten weiter angehoben oder wieder gestrichen werden. Das hänge ganz davon ab, wie die Verhandlungen verliefen. Im September wollen beide Seiten wieder miteinander sprechen. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht. Donald Trump ist verärgert, weil China mehr in die USA verkauft als andersherum. Außerdem wirft er der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken vor. Deshalb hat der US-Präsident bereits vor gut einem Jahr Einfuhren aus China in Milliardenhöhe mit hohen Sonderzöllen belegt. China hat mit Gegenzöllen reagiert.
Benjamin Eisel berichtete aus Peking. Und später am Abend will sich Donald Trump dann zu den Handelsbeziehungen mit der EU äußern. Dazu dann Informationen und Analysen in unserem Journal vor Mitternacht ab 23.10 Uhr im Deutschlandfunk. Boris Johnson ist erst seit 9 Tagen im Amt und hat schon einen Rekord gebrochen. So schnell hat noch kein britischer Premierminister einen Parlamentssitz verloren. Bei den Nachwahlen in Wales ging der an eine EU-freundliche Liberaldemokratin. Damit schrumpft die ohnehin schon dünne Mehrheit des Premiers noch weiter. So sehr, dass es nun äußerst schwierig werden dürfte, um seinen groß angekündigten No-Brexit-Deal durchzuboxen. Und das wiederum könnte auch für Boris Johnson selbst ein politisches Aus im Rekordtempo bedeuten. Corbinian Frenzel berichtet aus London.
Die Wahlgewinnerin der Liberaldemokraten will gleich loslegen. Das Erste, was ich als ihre Abgeordnete tun werde in Westminster, verspricht Jane Dodds in ihrer Siegesrede, Boris Johnson suchen, wo immer er sich verstecken mag, und ihm sagen, hören Sie auf, mit der Zukunft unserer Gemeinden zu spielen und schließen Sie einen Brexit ohne Abkommen aus.
Deal Brexit now.
Es ist die erste Botschaft, die von der Nachwahl in der walisischen Grafschaft Brecon und Radnorshire ausgeht. Mit einer Anti-Brexit-Allianz hat die Liberaldemokratin den konservativen Tories den Unterhaussitz abgenommen. Gut 43% der Wähler gaben ihr das Vertrauen. Unterstützt wurde Dodds dabei von den Grünen und den walisischen Nationalisten der Plaid Cymru, die auf eigene Kandidaten verzichtet hatten. Für die Konservativen kommt die Niederlage nicht unerwartet. Die desaströsen Europawahlergebnisse und auch frühere Umfragen für den Wahlkreis hatten ein Desaster angekündigt. Jetzt holte der Kandidat der Konservativen und bisherige Amtsinhaber Chris Davis immerhin fast 39% und damit Platz 2.
What we saw was a very close result.
Es war am Ende ein sehr knappes Rennen und das, obwohl die Liberaldemokraten als haushohe Favoriten galten, freut sich der Generalsekretär der Konservativen James Cleverly in der BBC.
And what we also saw was the Labour Party, the
Schadenfreude auch über das Ergebnis des Labour-Kandidaten. Gerade einmal 5% hold Labour und damit nur Platz 4. In dem Wahlkreis. Die Partei, so Cleverly, die für sich reklamiere, bereit zu sein, die Regierung zu übernehmen. Der Boris-Bounce, also der Sprung nach vorne in den Umfragen, seitdem Johnson Premierminister ist, hat offenbar bei der Nachwahl in Wales Wirkung gezeigt. Auch im Wettbewerb mit der Brexit-Party von Nigel Farage. Sie landete bei 10%. Frühere Umfragen hatten ihr das Doppelte prognostiziert. Am Ergebnis für die Mehrheitsverhältnisse im britischen Unterhaus ändert das alles aber nichts. Durch den Verlust des Sitzes hat Boris Johnson nur noch eine Stimme Mehrheit. Eine wackelige Grundlage für das schwierige Projekt Brexit, dem sich der Premier voll und ganz verschrieben hat. Mit dem Versprechen, den Austritt aus der EU zu liefern, ohne Wenn und Aber, zum 31. Oktober. Spekuliert wird deshalb schon seit Tagen, ob Johnson den frischen Rückenwind nutzen könnte für landesweite Neuwahlen. Aus Sicht des Politikwissenschaftlers John Curtis wäre das ein riskanter Weg. Der Boris Bounce ist gut für die Konservativen, aber er ist noch nicht gut genug, um wirklich darauf vertrauen zu können, dass eine Neuwahl dem Premierminister eine bessere Mehrheit liefern würde als die, die er jetzt hat. Die Nachwahl in Wales hat gezeigt, dass vor allem die profitieren, die in der Lage sind, Allianzen zu schmieden. Jo Swinson, die Vorsitzende der Liberaldemokraten, will das Beispiel von Bracken und Ratnitzer landesweit anwenden und wirbt bei anderen Parteien für Anti-Brexit-Allianzen. The country doesn't have to settle for Boris Johnson or Jeremy Corbyn. Großbritannien muss sich nicht zwischen Boris Johnson und Jeremy Corbyn entscheiden. Das sei eine der Kernbotschaften dieser Nachwahl in Wales, erklärte die Parteichefin. Mit den Liberaldemokraten gäbe es eine positive Alternative.
And that is the Liberal Democrats.
Informationen von Corbinian Frenzel aus London. 18.31 Uhr ist es geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Es ist nun wirklich nicht so, als würden sich alle darum reißen, die SPD in Zukunft zu führen. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles suchen die Sozialdemokraten ein oder zwei Vorsitzende. Bislang hatten vor allem zwei Bewerberduos Interesse angemeldet. Seit heute gibt es ein drittes. Auch die Flensburger Oberbürgermeisterin will kandidieren, nachdem ein erster Anlauf von Simone Lange ja gescheitert war. Diesmal dann also im Team mit Alexander Ahrens, dem Oberbürgermeister von Bautzen. Welches Profil die beiden sich für die SPD vorstellen, das fasst Daniela Karls zusammen.
Die Überraschung ist den Kommunalpolitikern gelungen und sie war gut vorbereitet. In einem mit Musik untermalten Video haben Simone Lange und Alexander Ahrens heute ihre gemeinsame Kandidatur um den SPD-Parteivorsitz bekannt gegeben. Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens ist derzeit in Skandinavien im Urlaub. Per Skype gibt er deshalb Auskunft darüber, warum er und Simone Lange sich als Spitzenduo zur Wahl stellen wollen. Es gehe um eine neue Perspektive, so Ahrens.
Diese andere Perspektive ist die kommunalpolitische Perspektive. Die bringen wir beide mit und beide haben wir außerdem auch eine ganze Reihe von Lebenserfahrungen außerhalb der Politik und das erachten wir auch für sehr wichtig.
Außerdem erhofft Ahrens sich von der gemeinsamen Kandidatur mit Simone Lange ein besseres Verständnis für die Lebenswirklichkeiten in Ost und West. Denn Ahrens stammt aus West-Berlin und ist Oberbürgermeister in einer ostdeutschen Stadt. Lange kommt aus Thüringen, ist Oberbürgermeisterin in Flensburg. Sachsens SPD-Chef Martin Dulich zeigte sich erfreut, dass ein sächsischer Kommunalpolitiker die Hand gehoben habe.
Das Rennen ist ja eröffnet. Ich freue mich, dass es einfach ein Interesse daran gibt, dieses wichtige Amt eines Parteivorsitzenden anzunehmen, anstreben zu wollen, denn es ist nun mal wirklich eine große Aufgabe. Die SPD, ihr geht es gerade nicht gut und es ist deshalb schon eine Frage, wer sich auch zutraut, hier ins Rennen zu gehen und auch den Mut hat und Ideen hat der Lösung.
Bisher gab es vor allem zwei Bewerberduos für den SPD-Parteivorsitz, unter anderem der ehemalige Europastaatsminister Michael Roth und die ehemalige Ministerin aus Nordrhein-Westfalen Christina Kampmann. Bis zum 1. September können sich noch Interessenten für den heißen Stuhl des SPD-Vorsitzenden bewerben. Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles Anfang Juni führt ein kommissarisches Trio die SPD an. Nach einem langwierigen Verfahren soll letztendlich auf einem Parteitag im Dezember der neue Vorsitz gewählt werden.
Informationen waren das von Daniela Karls. Nicht nur personell, sondern auch inhaltlich versucht sich die SPD neu aufzustellen und vor allem endlich Hartz IV hinter sich lassen und dadurch vielleicht ein sogenanntes Bürgergeld einführen. Weitaus radikaler und auch umstrittener ist da die Idee eines solidarischen Grundeinkommens. In Berlin ist dazu jetzt ein Modellprojekt angelaufen, das bundesweit bislang einmalig ist. Dieter Nürnberger berichtet.
Hier in Berlin arbeite ich auch ehrenamtlich sehr viel mit den Behörden. Als Dolmetscher begleite ich die Flüchtlinge, Rechtsanwalt, Krankenhäuser. Das mache ich alles ehrenamtlich.
Für Rahim Nagibullah ist heute ein bedeutender Tag, denn er gehört zu den Erstunterzeichnern eines Arbeitsvertrages im Rahmen des solidarischen Grundeinkommens. Der 32-Jährige wurde in Afghanistan geboren. Er war für die dort stationierten Bundeswehreinheiten als Dolmetscher tätig. Seit 2009 lebt er in Deutschland. Und das, was er seitdem meist ehrenamtlich geleistet hat, vor allem die soziale Betreuung von Flüchtlingen, wird er nun erstmals mit ganz offiziellem Arbeitsvertrag Tag auch bei der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte weitermachen. Rahim Nagibullah saß im gestärkten weißen Hemd stolz am Tisch mit seinem künftigen Arbeitgeber. Und hinter ihm stand Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Der SPD-Politiker ist zufrieden, dass es nun endlich losgeht. Denn für die Idee des solidarischen Grundeinkommens hat er lange gekämpft. Ein Modellprojekt, welches sich von herkömmlichen Maßnahmen der Arbeitsagenturen unterscheiden soll.
Viele kommen aus dieser Schleife der Arbeitslosigkeit dann auch nur noch sehr schwer raus und die befristeten Maßnahmen helfen oft eben nicht. Und insofern will ich, wenn es im ersten Jahr der Arbeitslosigkeit nicht geklappt hat, einen neuen Job zu finden, gleich ein gutes, unbefristetes Angebot machen. Aus dieser Situation heraus kann man sich dann entweder weiterqualifizieren in dem Unternehmen, wo man angekommen ist, oder sich auch wieder weiter bewerben. Aber ich will vor allen Dingen vermeiden, dass die Menschen von einer Maßnahme 3 Monate, 6 Monate in die nächste geschickt werden, sondern gleich eine gute Perspektive bekommen.
Das Modellvorhaben ist nicht unumstritten. Das Land finanziert bis zu 1.000 Arbeitslosen für 5 Jahre einen Job in Landesunternehmen, bei der Verwaltung oder auch sozialen Trägern. Berlins regierender Bürgermeister hatte zwar auf Unterstützung durch den Bund gehofft, doch zum heutigen Start des solidarischen Grundeinkommens muss das Land die Kosten bis auf Weiteres allein tragen. 35 Millionen Euro jährlich. Die Bezeichnung des Programms ist verwirrend, denn es geht nicht um die Gewährung eines Grundeinkommens, sondern um eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme. Doch Michael Müller kontert.
Das Jobangebot ist unbefristet, es ist sozialversicherungspflichtig. Das heißt, man tut auch etwas mit dieser Arbeit für die eigene Rente und am Tariflohn orientiert. Das sind schon deutlich unterschiedliche Merkmale zu bisherigen Arbeitsmarktprogrammen.
Kritik kommt ausgerechnet von der Bundesagentur für Arbeit. Deren Vorstandschef Detlef Scheele sieht die Zielgruppe des solidarischen Grundeinkommens als problematisch an. Denn wer erst seit 1 oder 2 Jahren arbeitslos sei, sollte besser fortgebildet oder vermittelt als öffentlich gefördert eingestellt werden. Scheele verweist auf das Teilhabechancengesetz des Bundes, auch das ein geförderter Beschäftigungssektor, dessen Zielgruppe jene seien, die bereits 5 oder 6 Jahre ohne Job sind. Berlins Opposition bemängelt zudem die hohen Kosten, die allein dem Landeshaushalt entstehen. In Berlin gelten derzeit rund 40.000 Menschen als langzeitarbeitslos. Im Rahmen des solidarischen Grundeinkommens sollen sie beispielsweise als Citylotsen oder Quartiershelfer arbeiten. Sie sollen auf Sauberkeit achten und auch die Behörden unterstützen.
Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin. 2019 ist schon jetzt ein neues Rekordjahr. So viel Kokain haben deutsche Sicherheitsbehörden noch nie zuvor sichergestellt. Fast 1 Milliarde Euro würde das einbringen, wenn es in den Straßenverkauf gelangt wäre. Einzelheiten von Martin Seiler.
Wie der Hamburger Zoll mitteilte, gelang es der Behörde in den vergangenen Wochen, eine Großlieferung Kokain von mehr als 4 Tonnen zu beschlagnahmen. Sie war in einem Schiffscontainer mit Sojabohnen versteckt. Nach Informationen des NDR wurden im Hamburger Hafen vor wenigen Tagen nochmals rund 1,5 Tonnen der Droge entdeckt. Zusammengenommen mit anderen Funden haben deutsche Sicherheitsbehörden im laufenden Jahr somit deutlich mehr Kokain sichergestellt als im bisherigen Rekordjahr 2017. Experten werten dies als Zeichen dafür, dass wesentlich mehr Drogen geschmuggelt werden. Drogenfahnder warnen seit mehreren Jahren vor einer regelrechten Kokainschwemme in Europa und den USA. Ein hochrangiger Drogenfahnder sagte dem NDR, die Politik habe die Problematik verschlafen. Man benötige mehr Personal, um der Lage Herr zu werden. Nicht zuletzt sei davon auszugehen, dass der wachsende Kokainmarkt auch zu mehr Verteilungskämpfen unter den kriminellen Banden führen werde.
Martin Seiler über Kokainfunde in Deutschland und das Rekordjahr 2019. Rund 90% aller Erdbeben weltweit ereignen sich in Indonesien. Jetzt gab es ein weiteres schweres Beben rund um die Hauptstadt Jakarta und die Insel Java. Das Ausmaß ist noch nicht ganz klar, doch schon jetzt warnen die Behörden vor Tsunamis. Informationen von Annika Sippör.
Die amerikanische Erdbebenwarte USGS hat ihre Angaben zum Beben in Indonesien aktualisiert. Danach hatte es eine Stärke von 6,8. Das Beben ereignete sich am Abend gegen 19 Uhr Ortszeit südlich der indonesischen Inseln Sumatra und Java. Der Erdbebenwarte zufolge lag das Epizentrum gut 43 Kilometer tief im Meer. Ob es Verletzte gibt, ist noch unbekannt. Das Beben war bis in die Hauptstadt Jakarta zu spüren. Dort liefen zahlreiche Menschen auf die Straßen. Indonesische Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus. Menschen im Westen Javas und im Süden Sumatras wurden aufgefordert, sich umgehend in höheren Lagen in Sicherheit vor bis zu 3 Meter hohen Wellen zu bringen.
Annika Sepör über die erneuten Beben in Indonesien und eine Tsunami-Warnung. Und damit enden diese Informationen am Abend. Ich bin Sarah Zerback, danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Deutschlandfunk.